Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Servus miteinander. Eine frische Folge Mir san 4 heute Morgen mit Kerry. Hi.
Hallo, guten Morgen.
Und mit Torben auch an dich natürlich. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir schauen auf die Champions League gestern Abend. Es ist 11.12 Uhr, gerade am Donnerstagvormittag gestern Abend. Die Bayern noch gewonnen gegen Royal Union Saint-Gilloise. Wir gucken natürlich auch zurück noch ein bisschen auf die Gala gegen Leipzig, schauen ein bisschen voraus. Einmal Champions League, einmal Bundesliga und werfen ein bisschen genaueren Blick auf das Thema Teamchemie, das viel zitierte Thema. Folge 34. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Champions League. Das können wir schon mal festhalten. Das steht fest nach dem 2:0 Sieg gestern in der Champions League. Wir schauen aber erst nochmal auf Samstag zurück, auf am Ende dann die 5:1 Gala gegen RB Leipzig. Kane hat getroffen, Gnabry hat getroffen, Tah, Pavlovic, Ulisse. Was ist hängen geblieben bei euch? Torben, ich fange mal mit dir an.
Dass es am Ende ein überragender, klarer Sieg war, wenn man jetzt das nackte Ergebnis nur liest und sieht, das Spiel an sich aber vor allem auch gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen zäher, ein bisschen komplizierter war für die Bayern. Insgesamt auch ein überragender Manuel Neuer, das muss man auch ganz klar festhalten, der, ich sag mal, 300-prozentige da entschärft hat und auch dafür gesorgt hat, dass das Ergebnis am Ende so ausgegangen ist. Und dann der Ulisse-Faktor, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden ist und so dermaßen für Furore gesorgt hat, Tore vorbereitet hat. Das war dann in Summe auch ein verdienter Sieg für die Bayern, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, aber eben halt ein bisschen komplizierter und eben auch erkennbar, dass im Kalenderjahr 26 so gerade die erste Halbzeit generell so ein bisschen zäh ist bei den Bayern. Am Ende zählt das nackte Ergebnis. Das ist ein 8-1 gegen Wolfsburg, ein 3-1 gegen Köln, 5-1 gegen Leipzig und jetzt auch in der Champions League 2-0, wo man auch, kommen wir gleich noch drauf, auch sagen muss, dass die Halbzeit ein bisschen zäh war. Aber unterm Strich beeindruckende Ergebnisse, auch wie gesagt, wenn nicht alles ganz rosarot und nicht alles ganz so positiv ist, wenn man jetzt nur auf die nackten Ergebnisse schaut.
Kerry, ist glaube ich klar auch, was Tom gerade schon ein bisschen angerissen hat, dass es zwei unterschiedliche Halbzeiten waren, dass die Bayern vor allem in der zweiten viel zwingender, im Grunde viel besser waren. Mit Sicherheit die Einwechslung von Michael Olise ein Faktor. Aus deiner Sicht, wie groß der Faktor, dass Joshua Kimmich dann auch zur Halbzeit kam?
Diesen Gedanken hatte ich auch, Felix, sehr gut. Also für mich Kimmich auch ein wichtiger Faktor, weil er das Spiel an sich gerissen hat, als er reinkam, weil er ein Ballmagnet ist, der die Bälle auch gut verteilt und da einen großen Impact hatte. Ich fand aber auch die Defensive in der zweiten Halbzeit stabiler. Jonathan Tah für mich Top-Neuzugang, wie der sich da hinten auch präsentiert. Also absoluter Sicherheitsfaktor. Und hinzu kommt natürlich nicht nur Olise, sondern wie die Mannschaft dann noch miteinander spielt, wie auch Pavlovic diesen Lauf macht dann, um den Ball dann eben über die Linie zu drücken. Das ist auch eine Qualität. Die Mannschaft läuft füreinander, wie sie dann auch zusammen jubelt. Musiala noch mitnimmt, der eingewechselt wird und das perfekte Comeback feiert. Also besser geht's eigentlich nicht. Und diese zweite Halbzeit war für mich jetzt mal neben dieser Halbzeit gegen PSG, die erste Halbzeit im November, war es für mich die beste Halbzeit unter Kompany.
Ich habe hier leichte technische Videoprobleme. Ich versuche das nebenbei noch zu fixen. Ich glaube, zur Gala gegen Leipzig haben wir dann erstmal alles gesagt. Ist ja auch schon ein, zwei Tage her. Gestern gab es ein 2:0, war keine Gala, aber war letztendlich einfach ein souveräner Sieg, dann eben zum Achtelfinaleinzug, kann man so betiteln, Tom.
Ja, ich muss auch sagen, dass der Gegner das gut gemacht hat. Die hatten eine gute Raumaufteilung, die haben es defensiv sehr strukturiert auch wegverteidigt, eine Riesenchance gehabt, da das 1:0 zu machen, beziehungsweise 0:1, wo Manuel Neuer mit einem super Reflex die Parade macht und die Bayern da im Spiel hält. Ja, insgesamt muss man sagen, dass zweite Halbzeit dann natürlich durch die schnellen Tore, durch Harry Kane dann natürlich wieder totale Souveränität und Ruhe reingekommen ist ins Spiel. Dann spielen sie in Unterzahl, das fällt auf dem Platz überhaupt gar nicht auf. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Bayern dann nach der roten Karte oder gelb-roten Karte für Min-Jae Kim ein Mann weniger ist. Also hat überhaupt keinen Unterschied gemacht und das ist eben halt auch die Qualität der Bayern, dann auch dem Gegner geschuldet, die hinten halt trotzdem in der Vierer-, Fünferkette geblieben sind und überhaupt gar nicht irgendwie versucht haben, auch taktisch das Spiel da so ein bisschen anders anzugehen und ja, unterm Strich war das dann auch wieder ein hochverdienter Sieg, wo für mich hinten Jonathan Tah rausgestochen hat, hinten in der Abwehr, muss ich sagen, der spielt's, was Kerry vorhin auch gesagt hat, mit dem Leipzig-Spiel insgesamt jetzt in der Rückrunde brutal stabil, eine Ruhe strahlte aus, brutal im Zweikampf, gute Spieleröffnung, bis auf die eine Szene bei dem Kopfball, wo er so ein bisschen im Niemandsland stand, aber ja, die Flanke wurde auch ohne Druck, Gegnerdruck zugelassen. Und ja, so ein bisschen aus den Augen verloren, Guerrero auch nicht entsprechend eingerückt. Das sind dann eben mal Situationen, die man auch überstehen muss. Aber im Großen und Ganzen dann natürlich auch Harry Kane, um mal zwei Spieler rauszupicken, für mich persönlich, die da wieder so ein bisschen rausgeragt haben, auch mit seinen Toren und mit seinen Bällen, die er da initiiert hat, der typische Harry Kane, ist es dann ja ein verdienter, ungefährdeter Sieg für die Bayern. Und Platz zwei gilt es dann auch möglichst am Ende zu festigen.
Woran macht ihr es fest, dass sich die Bayern ja auch gestern streckenweise schwer tun, vor allem so in den ersten Halbzeiten? Ist es irgendwie, ist es die Leidenschaft? Ist es ein bisschen, also habt ihr Faktoren, woran es liegen könnte?
Also vielleicht liegt es auch an der Kälte, mal ganz ehrlich. Also es ist einfach gerade unangenehm, jetzt auch da über 90 Minuten diese, ja, was heißt 100% zu gehen, aber das ist ja im Sommer nicht anders. Also da ist es dann extrem heiß, jetzt ist es extrem kalt, die Mannschaft muss erstmal reinkommen. Ich sehe das schon auch als Faktor, dass das jetzt auch nicht so einfach ist, wieder über 90 Minuten, vor allem wenn du alle drei Tage spielst, dann unter diesen ganzen Bedingungen auch aufzutreten. Und Torben hat es auch gesagt, die Belgier haben es gut gemacht, das war keine oder ist keine Thekenmannschaft. Also die haben ein extrem gutes Scouting erstmal, also stellen viele ja auch junge Spieler immer wieder auf und verpflichten junge Spieler, die auch gierig sind, die Bock haben, die sich da weiterentwickeln wollen. Ich meine, Dennis Undaff wurde ja auch dort mal ausgebildet, beziehungsweise hat dort mal gespielt. Also die haben schon auch ein gutes Scouting, stellen eine gute Mannschaft zusammen und sind belgischer Meister und führen aktuell auch die belgische Liga an. Die haben bei Galatasaray auswärts gewonnen, die haben PSV Eindhoven auswärts geschlagen in der Champions League. Also du kannst auch nicht denken oder nicht erwarten, dass die Bayern jetzt in jedem Spiel 90 Minuten Gas geben und 8 Tore schießen jetzt, wie beispielsweise auch dann gegen Wolfsburg. Aber nochmal, die erste Halbzeit, die war okay. Und Manuel Neuer hat es auch gesagt, das ist nicht das Gesicht von uns, was uns wirklich gefällt. Aber manchmal musst du auch einen Gegner vielleicht ein bisschen müder spielen, erstmal wieder Ballsicherheit holen, über einen Joshua Kimmich, auch über einen Tom Bischoff, der jetzt auch auf einer für ihn ungewohnten Position zweimal gespielt hat. Das sind einfach Automatismen, die wieder reinkommen müssen. Und natürlich kann Tom Bischoff jetzt noch nicht dieses Leistungspensum abrufen auf der rechten Abwehrseite, wie jetzt beispielsweise ein Conny Leimer. Und das sind für mich so ein bisschen die Faktoren, die gerade reinspielen. Kompany probiert auch ein paar Sachen aus, die Mannschaft probiert ein paar Sachen aus, aber immer wieder hast du diese Qualität, die aufblitzt mit einem Michael Olise, mit einem Harry Kane, Torben hat es auch gesagt, der sich fallen lässt in den Sechserraum, in den Achterraum und dann mit einem Ball die ganze Mannschaft aushebelt und dann ist es vielleicht manchmal auch ein Stück weit Konzentration, weil die Bayern auch zu Beginn ein, zwei gute Chancen hatten, wenn die halt reingehen, mein Gott, dann wird es eh eine ganz klare Angelegenheit, aber nochmal, für mich hängt das auch ein bisschen mit den allgemeinen Bedingungen gerade zusammen. Sehr viele Spiele und natürlich auch extrem kalt, weil Torben, ich glaube, wir haben auch gefroren im Stadion, oder?
Ja, wir schon, aber ich glaube, den Kältefaktor, den würde ich tatsächlich nicht reinnehmen, also die Belastung momentan schon, aber man sieht ja letztendlich dann auch am Ende, dass die Bayern fit sind, ne? Das hatte Josch ja auch, Kimmich in der Mixzone auch nochmal gesagt, dass man sieht, dass die ab der 60. Minute halt immer noch einen drauflegen können. Also die Fitness ist da, die Spielfreude ist da, die individuelle Qualität ist da und klar, es ist kein 11 gegen 0, dass du wie im Training da mal gewisse Dinge herausarbeitest oder bespielst, sondern es sind Gegner auf dem Platz und die sind natürlich auch heiß. Ich glaube, jeder Gegner momentan ist heiß, die Bayern zu schlagen, die Serie in der Bundesliga vielleicht mal zu unterbrechen und auch in der Champions League. Von daher ist es am Ende ja auch alles gut und alles total on track. Schwer da das Haar in der Suppe zu finden. Das sagte Joshua Kimmich gestern auch auf die Frage der schlechteren ersten Halbzeiten. Da ist er ganz entspannt und sagt, hey, man sieht doch, dass wir ab der 60. noch einen drauflegen können und wird aber dann interessant nachher international, glaube ich, wenn Mannschaften auf Augenhöhe kommen, dass dann eben halt das möglicherweise man unterlassen sollte, mal so ein bisschen ins Spiel reinzugrooven. Und aber wie gesagt, schauen wir jetzt mal, wen die Bayern dann zugelost bekommen.
Der Name Harry Kane ist schon gefallen, gestern natürlich wieder extrem wichtig. Ich finde, es zeigt auch seine Klasse, dass er in solchen Spielen, wo es dann letztendlich knapp ist, dass er eben zweifach trifft, dass er die Bayern zum Sieg schießt. Hat aber einen Elfmeter verschossen, einen getroffen. Habt ihr euch da verwundert die Augen gerieben auf der Tribüne? Oder wie war eure Reaktion, eure spontane?
War eigentlich zum ersten Mal. Also ist ja, glaube ich, einmal ausgerutscht. Ich glaube, in der Vorbereitung war es. Da hat er auch einen verschossen. Kann passieren. Und er war ja ganz knapp davor, wirklich einen Traumelfmeter zu schießen. Also der wäre ja fast dann oben eingeschlagen. Ja, würde ihm nicht mehr passieren in dieser Saison, sage ich mal. Meine Prediction. Kein verschossener Elfmeter mehr.
Ja, gehe ich mit. Einen noch in Wiesbaden verschossen oder gegen Wiesbaden, ne, im Pokal.
Genau. Den hat der Keeper sogar gehalten. In dem Fall konnte der Keeper jetzt relativ wenig dafür.
Aber auf der Gegenseite mal zu sehen, wie viele er auch souverän und locker flockig halt auch einschiebt. Ich meine, welcher gibt, glaube ich, keinen Spieler, der eine 100%-Quote hat. Ich weiß es gar nicht, müssen wir mal nachschauen. Wahrscheinlich gibt's das, aber wenn man nur einen schießt und einen reinmacht, ist auch eine tolle Quote. Aber die Anzahl von Harry ist hochgradig beeindruckend, ja.
Ansonsten auf eine Szene, lasst uns auf die noch konkret eingehen, wird auch viel diskutiert natürlich unter den Fans. Min-Jae Kim, Foul.
Da gibt's nichts zu diskutieren.
Dann sag.
Mein Gott. Wir saßen gestern im Stadion, man kann die erste gelbe Karte, ja, so früh, so tralala, aber wenn er eine hat, dann ist die zweite eine glasklare gelb-rote Karte. Der ist durch.
Du brauchst mich nicht anschreien, ich bin da ganz bei dir.
Ja, Mann, ey. Nein, wir haben auch gestern tatsächlich oben auf der Tribüne, Kerry saß ja dann auch neben mir, haben wir auch gleich, also ich habe es in der realen Geschwindigkeit gesehen, dann kamen einige und wollten dann nochmal auf den Monitor gucken und dann habe ich gesagt, komm, schaut's euch an. Ich glaube, Gregor Teicher, unser Kollege, war auch noch da. Ich sag, komm, guckt's euch nochmal an in Ruhe und also da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Also das ist dann eine gelbe, de facto gelbe Karte, weil es ein taktisches Foul ist, weil er ihn ganz klar am Arm zieht, der ist sonst durch. Von daher ist da überhaupt keine Diskussionsgrundlage für mich und wir haben es ja auch beobachtet, Christoph Freund aufgesprungen, die ganze Bank unten, die Bayern-Banger, Riesentheater gemacht, natürlich versuchst du da noch irgendwie Einfluss zu nehmen, weil du wahrscheinlich weißt, was jetzt passiert, aber gelb-rote Karte, Punkt aus, Dankeschön.
Kerry?
Ja, die erste, finde ich, muss er nicht geben, ne? Also das ist sehr früh eine gelbe Karte. Und am Ende macht Min-Jae Kim in dem ganzen Spiel zwei Fouls und fliegt dafür vom Platz. Bei der zweiten Situation bin ich bei Torben, wobei ich auch sage, Spieler lassen sich heutzutage sehr schnell auch fallen. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn die Situation gewesen wäre.
Wäre clever.
Und, ja, also hat's clever, er hat es clever gemacht. Genau, ich wäre da nie in die Situation gekommen. Aber nee, also kann man schon vertreten und ist jetzt auch kein Weltuntergang. Zumal Torben hat es auch eingangs gesagt, die Bayern selbst in Unterzahl sehr gut gespielt haben und du eigentlich nicht das Gefühl hattest, dass sie jetzt irgendwie hergespielt werden oder dass die Belgier nochmal kommen. Also die Bayern haben ja sogar in Unterzahl noch den Elfmeter zugesprochen bekommen, den Harry Kane dann letztlich verschossen hat. Also alles okay. Sollte ihm nicht in einem Spiel, keine Ahnung, Halbfinale, Viertelfinale passieren, weil da ist natürlich eine andere Qualität dann auf dem Platz.
Und Jamal Musiala gestern nicht mit Minuten, also nicht der erste Einsatz dann wieder unter den Heimfans. Was würdet ihr sagen? Einfach Sicherheitsgründe, nichts riskieren, nicht zu viel riskieren.
Es gab ja eine Situation kurz in der zweiten Halbzeit, wo dann auch sich eine Rudelbildung, wo eine Rudelbildung entstanden ist. Und da habe ich schon zu Torben gesagt, meinst du, der wechselt jetzt noch den Musiala ein, weil eben die Belgier schon auch ordentlich draufgegangen sind. Zwar nach einem Foul an Olise, die ganze Bayernbank ist aufgesprungen und da habe ich schon so meine Zweifel gehabt. Ich gehe einfach davon aus, dass das Kompany jetzt auch kein Risiko mit ihm eingehen wollte und dass es dann gegen Augsburg soweit sein wird mit dem Heimdebüt und Der Junge muss langsam aufgebaut werden. Ich habe es auch letzte Woche schon gesagt. Für mich wird das erst im Februar was wieder mit der Startelf. Es sind jetzt genug Spiele, um ihn peu à peu reinzuwerfen und aufzubauen, weil er eben auch lange raus war.
Ja, sehe ich genauso. Dann noch apropos Champions League Ausgangssituation eben, Achtelfinale ist fix, Platz 2 ist auch fast schon fix, heißt eben, wenn du Erster oder Zweiter wirst in dieser Ligaphase, hast du garantiert immer bis inklusive Halbfinale das Rückspiel zu Hause, was natürlich ein großer Vorteil ist für die Bayern, und es lässt sich auch so zusammenfassen, Torben, oder? Perfekte Ausgangssituation jetzt fast zumindest für die Bayern in Richtung K.O.-Runde.
Ja, du begleitest das Spiel ja in Eindhoven und bin gespannt. Also ich mache mir da keine großen Gedanken, beziehungsweise dass die Bayern jetzt natürlich auch diesen Punch setzen wollen, nochmal ein Signal auch an die europäische Konkurrenz, den Flow mitzunehmen und eben halt versuchen, da diesen zweiten Platz zu manifestieren. Ist schon sinnvoll, macht schon sicherlich den ein oder anderen Prozentpunkt aus, wenn du eben bis zu einem vermeintlichen, jetzt wollen wir noch nicht die Bayern ins Halbfinale reden, aber die Voraussetzungen sind, glaube ich, sehr gut, dass du dahingehend dann das Rückspiel jedes Mal immer zu Hause hast. Das ist schon ein Faktor, kann schon ein Faktor sein, und von daher werden die Bayern da auch alles dran setzen, da den Dreier noch zu holen und sich möglicherweise den Platz nicht nehmen zu lassen. Bis zu Platz 4 ist es dann bis zum Viertelfinale das Heimrecht im zweiten Spiel. Also da sollten sie dann einlaufen, aber werden sicherlich versuchen, den zweiten Platz zu bekommen.
Schauen wir mal, wen die Bayern dann auch zugelost bekommen. Die Auslosung am, also nächste Woche Freitag Mittag. Und dann werden wir es eben erfahren, auf wen die Bayern treffen im Achtelfinale. Ein Name ist vorher noch gefallen, Tom Bischoff. Kerry, wie erlebst du ihn bisher bei den Bayern seit seinem Wechsel? Und ist er für dich, ist er für die Bayern, ist es wirklich so ein Hybridspieler wie dann Konrad Leimer, oder ist er eigentlich schon vorgesehen für die Sechs oder für die Außenverteidigerposition?
Ich sehe ihn ganz klar auf der Sechs. Das ist auch sein persönliches Ziel. Trotzdem ist es wichtig, als junger Spieler auch Erfahrung zu sammeln auf anderen Positionen. Und das macht er sehr gut. Er kriegt seine Minuten und es kann ihm auch nur zugutekommen, da weiter dazuzulernen und dann möglicherweise eine Hybridlösung für die Bayern zu werden, aber auch für die deutsche Nationalmannschaft. Also es ist eine Win-Win-Situation für den Jungen, weil ich auch davon ausgehe, dass Julian Nagelsmann das registriert. Wir haben es gegen Leipzig gesehen. Da hat er schon Probleme gehabt, auch in der ersten Halbzeit, was aber auch ganz normal ist. Wenn du als Linksfuß dann auch Rechtsverteidiger spielst, das ist einfach was komplett Neues für ihn. Das hat er in der Form noch nicht gemacht. Als linker Verteidiger hat er mir dann jetzt in der Saison bisher besser gefallen. Aber an sich super Neuzugang, integriert sich gut in die Truppe, ist anerkannt, positiver Kerl und wird uns sicher auch in der deutschen Nationalmannschaft in den nächsten Jahren viel Freude bereiten. Da bin ich mir sicher, hat sich super eingelebt, auch mit Alex Pavlovic zusammen, Lennart Karl, also Top-Transfer, zumal die Bayern jetzt ja auch den Jungen haben gar nichts bezahlt, also keine Ablöse gezahlt, aber natürlich ist da ein bisschen Kohle auch geflossen, aber absoluter Gewinn für die Mannschaft, für den Verein.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Bin ich bei dir, nur ein Punkt sehe ich ein bisschen kritischer bei ihm. Also er kann es spielen, Hybridspieler ja, super Neuzugang. Ich sehe ihn im Zentrum auch tatsächlich am liebsten. Ist auch hundertprozentig seine beste Position als Außenverteidiger, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich, weil ihnen einfach die Schnelligkeit fehlt. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber für einen Außenverteidiger bringt er den Speed nicht mit. Das hat man auch gestern in der einen oder anderen Situation gesehen, immer lange Bälle über ihn rüber und dann hinterher zu kommen, auf Strecke Geschwindigkeit aufzubauen als Außenverteidiger. Da sehe ich so das ganz große Manko bei ihm. Überragender Fußballer, Techniker, Übersicht, unter Druck, sich in Situationen befreien zu können, ein Auge zu haben, Lösung zu haben, aber eher im Zentrum. Dass er dann auch beide Außenverteidigerpositionen spielt, innerhalb so kurzer Zeit, auch innerhalb des Spiels zu wechseln und so, das kann er schon, also auch von seinem Mindset, von seinem Spielverständnis oder von der Art. Aber er macht halt ab und zu noch, das gestehe ich ihm auch zu, dann aus dem sicherlich nochmal den einen oder anderen taktischen Fehler, was die Außenverteidigerposition angeht. Und dann eben halt, und da sehe ich so das größte Problem, die Geschwindigkeit bei ihm. Dass er da eben auf der Außenposition nicht die nötige Geschwindigkeit mitbringt, um da eben halt auch ein erstklassiger oder ein richtiger guter Außenverteidiger werden zu können. Ich glaube auch nicht, dass es sein Ziel ist, aber Minuten zu generieren, ganz, ganz wichtig in dem Alter. Aber das ist so das, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe.
Aber im Mittelfeld traust du es ihm zu, dass er, ja, dass er bei den Bayern auch eine gewichtige Rolle spielen kann?
Ja, absolut. Das ist eine Position. Klar ist ein gewisses Maß an Geschwindigkeit gut, aber Toni Kroos war auch nicht der Usain Bolt da im Mittelfeld oder Basti Schweinsteiger oder wie auch immer. Aber nein, ich finde ihn einen richtig guten Fußballer, der genau auf dieser Position Sechser, Achter Position, eher noch Sechser, da wirklich Spiele gestalten kann, weil er druckresistent ist auf der Position, sehr wichtig, weil er ein überragendes Passspiel hat, weil er sich auch in engen Situationen immer sehr gut befreien kann und immer richtige und gute Lösungen hat. Also da sehe ich, also wie gesagt, ich will überhaupt gar nichts gegen ihn sagen, nicht, dass man das falsch versteht, nur für mich ist er kein Außenverteidiger.
Ich finde, du merkst auch menschlich und auch, wenn er spricht, du merkst, es ist ein ganz, ganz feiner Junge und du merkst auch, er hat echt was im Kopf. Also wenn er den Mund aufmacht, dann hat er es im Grunde schon Hand und Fuß. Der wird im Juni erst 21, also auch noch ein ganz junger Kerl, der da bei einem Riesenverein reingeschmissen wird und trotzdem hinterlässt er bisher eben sehr guten Eindruck. Kerry, gehst du mit auf Sicht Bayern-Spieler?
Ja, absolut. Ich habe es eben schon erwähnt. Für mich ein Top-Neuzugang und jemand, der auch die Zukunft gemeinsam mit einem Alex Pavlovic gestalten kann. Er lernt ja vom Besten, einer der Besten in Europa, einer der Besten der Welt, Joshua Kimmich auf der Position. Das ist auch eines seiner Vorbilder und deswegen passt das alles schon ganz gut. Leon Goretzka wird den Verein höchstwahrscheinlich, Stand heute, ja, im Sommer verlassen. Eventuell kommt dann noch ein neuer Mittelfeldspieler. Vielleicht holen sie noch einen jungen Spieler zurück. Sind ja auch ein paar verliehen, die es ganz gut machen. Also die Bayern wollen auf junge Spieler setzen, das haben sie Tom Bischoff auch gesagt. Und deswegen hat er sich für die Bayern entschieden. Ist nicht nach Dortmund gegangen, ist auch nicht zur Eintracht Frankfurt gegangen. Das waren ja auch Optionen für ihn. Und dieser Mut zahlt sich bisher aus, weil auch Kompanie ja sieht, wie er arbeitet im Training und wie er sich auch anpasst. Und du hast halt mit Ball immer das Gefühl, dass da was bei rumkommt. Gegen den Ball bin ich bei dir, Torben, als Außenverteidiger. Es ist vielleicht nicht seine Idealposition, aber wenn Tom Bischoff den Ball hat, dann weißt du, das hat im Grunde Hand und Fuß und du kannst ihn unter Druck auch anspielen. Er hat eine sehr gute Pressing-Resistenz auch und das ist sehr wichtig, gerade dann auf der Position, auf der er spielen möchte und auch spielen wird in Zukunft, auf der 6.
Dann sind wir auch relativ schnell beim Thema Teamchemie. Das machen wir auch noch zu dritt. Kerry, du musst dann anschließend dich verabschieden, noch in die Maske. Die ist auch dringend nötig, Maske, wenn ich so gucke.
Ja, genau. Die brauche ich auch. Nach 4 Stunden Schlaf oder so brauche ich die.
Aber du darfst dann nämlich ab 12 Uhr bei uns im Studio eben unter anderem über das Spiel gestern Abend sprechen. Also Stichwort Teamchemie. Ich persönlich finde es wahnsinnig auffällig, gerade auch beim Jubeln. Wenn du siehst, da werden alle zusammengeholt, die jubeln alle zusammen, die springen sich gegenseitig gegen die Brust, die freuen sich für den anderen. Und das ist ja, das ist eine Tatsache, dass einfach dieses Thema ein Riesenthema ist, ein wichtiges Thema, auch mit Blick auf die Saison. Torben, und du kennst es als Profi noch ein kleines bisschen besser als Kerry und ich. Wie wichtig ist es, dass so eine Mannschaft komplett funktioniert, dass man sich für den anderen freut, dass man diese Emotionen zulässt? Du hast ja das Gefühl, dass die Hälfte der Mannschaft miteinander befreundet ist, mal mindestens.
Ja, extrem wichtig. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass als ich aus Frankfurt wiederkam, nach dem Abstieg mit den Löwen, bin ich ja nach Frankfurt gegangen, bin mit Frankfurt aufgestiegen und bin dann wieder zurück zu 60 und das war ein Jahr, wo ich gesagt habe, das war die schlechteste Mannschaft, also von den Spielernamen her, von all dem, von der Qualität her, hätte man aufsteigen müssen. Bin ich mir immer noch sicher. Aber so eine schlechte Teamchemie, so ein Gegeneinander zu hetzen in der Kabine, beim Training Spieler nicht anzuspielen oder im Spiel oder wie auch immer. Also das war Wahnsinn. Und das hat sich in den Ergebnissen wieder gespiegelt. Das hat sich in all dem, wie eine Mannschaft normal harmonieren und funktionieren soll, war das für mich in meiner ganzen Karriere das absolut Negativbeispiel.
Wie entsteht das? Wie entsteht sowas? Sind das so einfach so Mechanismen, die man da nicht beeinflussen kann? Oder kann man das ein bisschen erklären?
War extreme Grüppchenbildung, dann ging es die alten Spieler, die älteren Spieler, die schon länger da im Verein waren, die Neuzugänge, die kamen, dann Neuzugänge, wo es dann um eine Positionierung im Mittelfeld ging, wo du gemerkt hast, der wird gar nicht integriert von denjenigen, die da eigentlich im Zentrum auch spielen wollten und gespielt haben. Also ganz, ganz schwierig und dann auch, wie gesagt, ganz, ganz extreme Grüppchen, die dann auch privaten so ein bisschen Halligalli gemacht haben oder auch den Fokus gar nicht so gehabt haben auf das, was wir eigentlich machen sollten. Und du hast auch immer versucht oder dagegen zu steuern oder auch als erfahrener oder wie erfahreneren Spieler, die dann auch eben halt da waren. Das war dann eben halt auch die Generation, die schon länger da bei den Löwen waren. Das war ganz, ganz schwer, das unter einen Hut zu bekommen. Also, und da komme ich jetzt zurück zu dem, was wir jetzt auch bei den Bayern sehen. Da hat es auch ein Trainer geschafft, als Vater des Erfolgs da zu sein. Die Mannschaft, die Spieler, die harmonieren, die verstehen sich privat, die sind auch schon lange zusammen. Die Neuzugänge, die kamen, haben sich komplett integriert. Man sieht es beim Jubeln ganz auffällig, natürlich auch in Leipzig, als Jamal eingewechselt worden ist, wie die Jungs da stehen, jeder sich für den freut, jeder so ein bisschen Gänsehaut bekommt, dass er seinen Moment hat. Dann macht er einen Assist, auch wenn er vielleicht nicht ganz so gewollt war, aber er hat ihn gemacht. Und dann dieser Jubel, ihn zusammen in die Kurve zu tragen und zu jubeln und dieses Lachen im Gesicht und jeder freut sich für jeden und wenn ein Innenverteidiger ein Tor macht, freut sich der andere Innenverteidiger und denkt nicht, oh, jetzt trifft er aber öfter als ich und solche Gedanken gibt's ja manchmal da tatsächlich in Mannschaften und das siehst du bei den Bayern nicht und eben halt diese absolut reine Kabine ist dann auch nochmal ein Faktor, dass die Bayern da eben halt so eine Serie momentan hinlegen und sich auch gemeinsam freuen bei den Toren. Und das können sie einige Male.
Hast du es so schon mal erlebt, Kerry, in deiner Zeit als Bayern-Reporter? Du machst das ja auch schon ein bisschen.
Ganz selten. Da gab es auch häufiger mal Neiddebatten, wenn der eine den anderen mal nicht angespielt hat. Und auch Harry Kane vor 2-3 Wochen gegen Wolfsburg legt er rüber zu Rafa Guerrero und schenkt ihm quasi das Tor, obwohl er eigentlich den Torrekord von Robert Lewandowski knacken könnte. Und das sind so Szenen, die einfach zeigen, wie die Mannschaft auch zusammengewachsen ist. Und es ist ja nichts Gestelltes, weil wir erleben das ja auch im Training, wenn wir mal dort sind und dürfen uns das Training anschauen, wie viel da gelacht wird, wie viel da sich auch gegenseitig mal auf die Schippe genommen wird und wie auch der Trainer und das Trainerteam einfach involviert sind. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle. Kompany hat da eine gute Mischung aus erstmal harter Arbeit, aber eben auch aus einer gewissen Lockerheit gefunden, die sich extrem gut auf die Mannschaft abgefärbt hat. Und das ist schon beeindruckend, gerade auch das, was Torben gesagt hat. Es ist aus meiner Sicht nicht nur wichtig, heutzutage die fußballerischen Fähigkeiten eines Spielers zu scouten, sondern eben auch zu schauen, wie passt der Charakter jetzt in unsere Mannschaft rein? Wie passt der charakterlich? Was hat er für ein Umfeld? Wie ist er strukturiert? Wie sieht sein Privatleben auch aus? Natürlich alles bis zu einem gewissen Grad, aber es ist einfach wichtig, sich da auch bei so einem Verein wie dem FC Bayern aktiv damit auseinanderzusetzen und kein Problem Spieler jetzt mal reinzuholen. Da werfe ich nochmal den Namen Jonathan Tah rein. Bayern hätten auch einen anderen Top-Innenverteidiger möglicherweise verpflichten können, aber haben sich auch für Jonathan Tah entschieden, weil er auch einfach ein guter Typ ist und in dieser Mannschaft extrem gut reinkommt. Er ist jetzt Abwehrchef, aber er ist jetzt auch nicht der total laut ist und die jungen Spieler anschreit. Ich habe Tah häufiger beobachtet im Training, wie der mit einem Cassiano Chiala umgeht, der nochmal einen Arm nimmt, junger Innenverteidiger, der ihm möglicherweise irgendwann mal den Stammplatz streitig machen kann. Aber alles Zukunftsmusik, weil er interessiert sich für die Gegenwart und für den gegenwärtigen Erfolg und ist da einfach total gut in die Truppe reingekommen. Also sehr gute Arbeit da auch von der sportlichen Leitung, gute Spieler dazuzunehmen und auch junge Spieler immer wieder zu fördern. Auch mal dem einen oder anderen jungen Spieler zu sagen, hey, so und nicht weiter. Wir erinnern uns, Lennart Karl in Gladbach war es, als er das Tor macht und dann ein bisschen mit Hacke Spitze spielt. Das hat dem Kompany auch nicht gefallen. So, und das wird dann aber auch kommuniziert. Und die jungen Spieler bekommen Ratschläge von den älteren Spielern und da gibt es keine Neiddebatten. Und das ist entscheidend, keine Neiddebatten und auch keine Stinkstiefel.
Du hast einfach viele Spieler...
Nee, Also ne, ich sag auch gerade diese, was Alex Pavlovic auf der Pressekonferenz gesagt hat, ne, mit Leon Goretzka, der ihn so direkt sofort an die Hand genommen hat und da auch so eine Stütze war, wo man sagt, hey, die spielen auch beide so auf derselben Position, ne? Und Kimmich mit Bischoff, wo Tom Bischoff auch gesagt hat, hey, der Kimmich, der war da, der hat mich angerufen, der schreibt mir WhatsAppen und der hilft mir, hier Fuß zu fassen und so. Und das sind so eben, also Kleinigkeiten, so Nuancen, die dann eben auch dieses Bild des Innenlebens der Kabine widerspiegeln. Und das, ja, sollten sich einige mal anschauen oder sich eine Scheibe von abschneiden. Ja.
So ist es, was ich noch sagen wollte. Du hast eben nicht nur viele intelligente Spieler, habe ich den Eindruck, sondern auch viele Spieler mit einer hohen emotionalen Intelligenz. So ein Jonathan Tah zum Beispiel. Und das hilft dir einfach in dieser Gruppendynamik total, ist jetzt schon total wichtig für die Bayern und wird im Laufe der Saison mit Sicherheit noch wichtiger. So, Kerry, 11.39 Uhr, ab in die Maske mit dir. Viel Spaß beim Talken. Danke.
Mach's
bis nächste
gut.
Woche spätestens.
Ciao, Kerry. Grüß die Maske.
Mach ich.
Torben, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen auch sozusagen über dich als aktiven Spieler auch gesprochen, mit so deiner Innenansicht, Teamchemie und so weiter. Dominik, auch ein sehr treuer Zuhörer, hat eine Frage gestellt, die ich ganz interessant finde. Thema Jugendarbeit. Wie war das damals bei dir, als du langsam den Weg Richtung Profigeschäft und so gemacht hast? Wie professionell war das damals, im Gegensatz zu heute auch, wo es ja teilweise wirklich schon sehr professionelles ab der U11, ab der U13, wo dann auch schon auf viel geschaut wird, auf viel geachtet wird. Wie war es damals bei dir?
Gab es gar nicht, 0,0. Ich habe tatsächlich als Jugendspieler bei Schwarz-Weiß Emschenhagen im Stadtteilverein von Kiel gespielt. War froh, dass ich Fußball gespielt habe in einer Mannschaft, war überhaupt nie abzusehen, dass aus mir irgendwann mal ein Bundesligaspieler werden sollte und ich vielleicht mal internationale Spiele mache. Das kam dann irgendwann ja Richtung B-Jugend, A-Jugend. Das fing an mit meiner Ausbildung bei der Polizei nachher, dass ich extrem an Körpermasse zugelegt habe, an Muskulatur und wurde dann in der A-Jugend halt war ich für die Verhältnisse da damals halt einfach zu schnell und zu stark in Anführungsstrichen und habe dann da ja auch zwei Spiele am Wochenende gemacht, so Belastungssteuerung, wenn ich das immer halt so heutzutage höre. Natürlich hat sich der Fußball auch verändert, ist schneller, ist viel dynamischer und athletischer geworden, aber ich habe am Samstag habe ich in der Jugend gespielt, in der A-Jugend und habe dann am Sonntag bei den Herren mitgespielt in der Landesliga. Und das hat mir dann aber auch nochmal so einen enormen Push gegeben und deswegen Talentförderung, NLZs, all diese ganzen Geschichten, die gab es halt gar nicht. Das waren halt einfach auch keine ausgebildeten Trainer, die wir da damals hatten, sondern das waren halt dann irgendwelche, die sich dann da zur Verfügung gestellt haben, aber keine großartigen Trainerscheine gehabt haben. Und das war dann eben halt auch eine Zeit durch die Polizei, durch die Ausbildung, die mir gut getan hat und dann bin ich dann irgendwann zu Holstein gewechselt, aber auch erst in die zweite Mannschaft von der Landesliga Emschenhagen dann zu Holstein Kiel zur zweiten. Und da ging es dann halt relativ schnell genauso weiter. Also die Athletik ist aufgefallen und dann waren oben viele Verletzte und dann bin ich zu Holstein in die erste relativ schnell nach 2-3 Monaten hochgeholt worden und dann ja hat sich dieser Weg dann halt so fortgetan. Polizeiberuf nebenher und dann immer Oberliga Nord, das war damals die dritthöchste Spielklasse, gespielt und hatte halt aber so einen extrem körperlichen Impact gehabt und dann eben auch auf den Positionen, wo ich gespielt habe, dann VfB Lübeck, hat Charlie Körbel mich damals zum Innenverteidiger umfunktioniert. Ich habe vorher immer durchweg im Mittelfeld gespielt oder auf der rechten Schiene so ein bisschen. Ja, und dann zu Volker Finke und so bin ich dann eben tatsächlich, ich habe einen komplett konträren Weg genommen, den jetzt heutzutage natürlich die normal sind, dass jetzt heute irgendeiner durchrutscht durch irgendein Scouting und auf einmal der Torben Hoffmann von Schwarz-Weiß Emschenhagen auf einmal bei Freiburg spielt oder keine Ahnung wo, das gibt's eigentlich so gut wie gar nicht mehr und von daher. Miro Klose war ja auch so, der war ja auch ganz normal in der Ausbildung hin und her und ist dann auch mit 21, glaube ich, 2021 Profi geworden und das ist heute so gut wie überhaupt gar nicht mehr vorstellbar.
Wollte ich gerade sagen, ein paar dieser Beispiele gibt's noch, aber gefühlt vielleicht so 1, 2, 3 pro Jahr. Lukas Sierch zum Beispiel spielt ja mittlerweile bei Kaiserslautern in der zweiten Liga, hat vor 1, 2 Jahren noch auch eben Landesliga gekickt. Ja, es passiert, aber es passiert sehr selten. Meinst du, du wärst durchs Raster gerutscht heutzutage? Also wäre dann möglicherweise nicht dazu gekommen, weil du dann vielleicht schon einen Schritt früher in Anführungszeichen aussortiert worden wärst?
Ja. Also so realistisch bin ich, weil heutzutage eben halt auch alle schon körperlich eine brutale Präsenz haben, die ja schon auch in den Bereichen auch extrem trainieren, die im athletischen Bereich, im konditionellen Bereich, in was Körper Balance, Stabilität, all das, die werden ja schon, ich würde nicht sagen gezüchtet, aber die haben natürlich eine ganz andere Ausbildung in dem Sinne, auch was Technik, Taktik angeht, all diese Geschichten. Deswegen, die Frage hat mir mein Dad auch mal gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, ich zu meiner Glanzzeit damals oder so, wo ich hochgekommen bin oder rausgekommen bin sozusagen, ob ich das jetzt heute auch noch geschafft hätte. Und also ich hab's eher negiert, weil das heute so komplex geworden ist. Du musst nicht nur schnell sein, du musst dann auch noch kicken können, du musst so viele Sachen am Ende mitbringen. Deswegen, also ich glaube eher nicht, dass ich da doch auch durchs Raster durchgerutscht wäre, weil ich nicht so eine Perle gewesen wäre wie damals.
Ich würde einfach mal sagen, wir sind alle froh, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und übrigens auch Thema Körperlichkeit. Ich finde das krass. Also es gibt ja diese paar Paradebeispiele dann. Und der erste, der mir einfällt, ist Luka Vucevic. Ne, der ist 18. Und so körperlich stark wäre ich mit 18 auch gern gewesen. Das ist schon krass. Also der fällt ja eher positiv aus, was seine körperlichen Attribute betrifft, als jemand, der, wo du sagst, 18, der muss noch ein bisschen zulegen. Das ist schon krass.
Ja, aber das war so damals bei mir tatsächlich der Faktor, ne, der mich da zu die oder auf diesen Weg gebracht hat, weil ich konnte halt alles ablaufen, ich ging nicht kaputt und ich konnte laufen ohne Ende und dazu noch ganz gut köpfen und verteidigen und grätschen und das Paket war halt dann, ja, hätte ich viermal den Ball hochhalten müssen, dann wäre ich schon an meine Kapazitätsgrenze gekommen.
Also alles genauso wie heute.
Genau.
Ich hab mir hier einen Namen aufgeschrieben, aber nur, weil es ein geiles Thema ist. Hier steht einfach nur Edin Dzeko, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie geil findest du es, dass der tatsächlich zu Schalke geht?
Ja, ich finde es vom Namen her natürlich geil. Die Frage ist dann nachher, sie brauchen natürlich auf der Position, das kommt dazu. Natürlich hochinteressanter Spieler gewesen. Ich sag bewusst gewesen. Es ist nicht der Edin Dzeko, der Meister geworden ist, der die Liga auseinandergedreht und geschossen hat. Deswegen ist das so der einzige Faktor und Punkt, wo ich mir sage, klar, du kannst mit Erfahrung ganz, ganz viel machen und auch erreichen. Bin gespannt, wie er mit 39 das adaptiert, dann auch in der zweiten Liga. Kann mich da auch an ein Beispiel erinnern, Davo Šuker, als der zu 60 kam, da war er auch schon im nicht nur Spätherbst seiner Karriere, sondern eher schon auch im Winter angesiedelt. Ja, in der Umkleidekabine habe ich mir den Körper angeschaut. Davo, sorry, aber es war wo ich gesagt habe, ja gut, den hole ich mir nachher mal auf den Platz. Aber dann eben halt mit dieser Erfahrung und beim Torschusstraining und bei Flanken und Torschüssen, bei den Abschlüssen und so weiter, so eine eiskalte Socke, so eine Schusstechnik gehabt, so ein brillanter Kicker gewesen. Wenn ich ihn mir holen wollte, wusste er ganz genau und dann war es halt der direkte Kontakt, wo er ganz schnell den Ball wieder weggespielt hat und sich eben halt auch in gewissen Situationen so geil positioniert hat, auch in der Box und so weiter. Und das traue ich Dzeko durchaus zu und von daher... Ja, welcome back.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Da gehe ich mit, war jetzt natürlich bei der AC Florenz auch kein Stammspieler, wird mit Sicherheit ein bisschen brauchen, um da anzukommen, um vielleicht körperlich auch wieder so, ja, nochmal so diese paar Prozent draufzulegen. Aber du, für die zweite Liga sage ich, hat er auf jeden Fall genug Qualität. Wie du sagst, der steht im Zweifel richtig, hat einen Bombenabschluss. Und wir hatten die Geschichte damals mit Raoul, der war ein paar Jahre jünger, der war auch vielleicht nochmal eine halbe Kategorie über Dzeko mindestens. Aber der hat dir da in der zweiten Saison, wo er da war, in 32 Spielen 15 Tore gemacht, 6 Vorlagen. Wie gesagt, ein paar Jahre jünger, bisschen andere Voraussetzungen, aber auch eine Liga höher. Aber dass der da dir jetzt noch 7, 8, 9 Tore macht in der Rückrunde, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, unterschreibe ich.
Und gefühlt würde sich Fußball Deutschland auch, vielleicht bis auf ein paar Dortmunder und ein paar andere spezielle Fans, würde sich Fußball Deutschland gefühlt auch echt einig sein und freuen, wenn die Schalke den Aufstieg schaffen, die Schalker. Schauen wir mal. Ansonsten würde ich sagen, Thema Verträge, gibt's kein richtiges Update bei den Bayern, ne? Also Serge Gnabry im Grunde kurz vor Vollzug, aber noch nichts 100% fix, noch keine Unterschrift getätigt und bei der Upe Meccano sieht's auch weiterhin gut aus.
Das war gestern eine Aussage bei Max auch eben die Frage nach Upa und dann sagt er, ja, wir reden und sprechen und wenn es was zu vermelden gibt, dann vermelden wir entweder in die eine oder andere Richtung so. Das war dann auch so, wo ich nochmal so ein bisschen aufgehorcht habe und aber klar, es zieht sich, Jan-Christian Dresen hat ja auch gesagt, das soll sich jetzt nicht so ewig ziehen, wie so ein Kaugummi dann irgendwann Fahrt schmeckt, sondern da auch irgendwann eine Entscheidung zu haben auf die Nachfrage, wann dann eben halt dieser Zeitpunkt ist, kam halt die übliche Aussage von Max, dass sie am Reden sind und wenn es was zu verkünden gibt, sie das dann machen werden. Aber sollte auch langsam mal so in dem Februar spätestens, sollte da vielleicht auch mal ein bisschen Bewegung reinkommen. Weil Planungssicherheit brauchen die Bayern auch. Gibt andere Spieler, die möglicherweise dann auch noch warten und gucken. Das Ganze sollte jetzt mal unter Dach und Fach kommen.
Wenn wir bei Upamecano sind, dann sind wir auch schnell bei den kommenden beiden Spielen. Samstag Heimspiel der Bayern 15:30 gegen den FC Augsburg und eben einmal aufs Personal geguckt. Klar ist, dass Josip Stanisic weiter keine Option ist. Also, dass sich Kompany da ein bisschen was einfallen lassen muss, was die Außenverteidigerpositionen betrifft. Hat ja aber auch funktioniert mit Rafael Guerrero. Dann eben auf der anderen Seite Dayo Upamecano, muss man abwarten, gucken, ob es bis Samstag reicht, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Das war so die Aussage, dass er möglicherweise nicht zur Verfügung steht. Und dann hast du aber immer noch die Wahl wieder. Kim ist das spielberechtigt. Dann hast du Tah, du hast Ito, der auch innen verteidigen kann. Also gerade auch mit Blick auf Eindhoven aufgrund der Belastung. Wir haben ja auch so eine vermeintliche Aufstellung gemacht, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht könnte Jonathan jetzt mal eine Pause bekommen. Dadurch, dass er natürlich Upa erkrankt ist, ist es natürlich doof, dass er jetzt auch möglicherweise dann nochmal wieder ran muss und dann gegen Eindhoven möglicherweise auch nochmal, je nachdem. Oder da ist halt dann mal Kim und Ito im Zentrum, sie sind 11 Punkte vor, also da gibt's immer noch Möglichkeiten. Stani fehlt, Leimer fehlt, Boe fehlt, also hinten rechts nach wie vor immer nochmal die Überlegung, wie man es machen kann. Aber ja, schauen wir mal.
Ansonsten kann man, glaube ich, zu beiden Spielen ein bisschen zusammenfassend sagen, Stolpergefahr eher gering, ne? Also gegen Augsburg, ich darf ja auch oft beim FCA sein, ich werde auch nachher um 14.30 Uhr hier von zu Hause an der Pressekonferenz mit Manuel Baum teilnehmen. Das ist schon aktuell überhaupt nicht dolle, was die da machen, also spielerisch sowieso nicht, aber als auch ergebnistechnisch zuletzt. Bin gespannt, Augsburger aktuell auf Platz 15 in der Bundesliga-Tabelle. Ich glaube, dass die nochmal richtig Probleme bekommen werden, was einen möglichen Abstiegskampf oder einen möglichen Abstieg eben betrifft. Aktuell sind so noch 3 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf dem 16. 4 Punkte Vorsprung auf Mainz und Pauli. Also so langsam brennt da der Baum und das Wortspiel ist jetzt nicht beabsichtigt. Lichterloh, entsprechend die Bayern ganz, ganz klarer Favorit am Samstagnachmittag, oder?
Ja, sind sie, ne? Aber Faktor Belastung darf man jetzt auch nicht so komplett außer Acht lassen. Ne? Das ist ja das jetzt richtig zäh. Jetzt kommt Augsburg, dann nochmal Eindhoven. Also 7 Spiele in 21 Tagen. Das ist dann schon auch ein Brett, so nach der Winterpause direkt so im Januar zu haben. Deswegen, das könnte so ein bisschen dieser Faktor pro Augsburg sein. Aber ja, dann reden wir wieder über die individuelle Qualität, über den Flow, den die Bayern haben, möglichst kein Bundesligaspiel auch bis zum Ende nicht verlieren zu wollen, so wie Leverkusen das geschafft hat. Das sind ja alles Dinge, die da auch irgendwo noch eine Rolle spielen und deswegen das, was Kompany auch sagt, immer das nächste Spiel, nächste Spiel, nächste Spiel und diese Gier zu haben und deswegen, das wird schon relativ schwere Nummer für Augsburg, auch wenn aber die Spiele Bayern gegen Augsburg immer mal so ja eine gewisse Brisanz hatten, bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter waren auch für die Bayern, deswegen Körperlichkeit wird sicherlich eine Rolle spielen am Samstag.
Bin auch gespannt, wie die Augsburger dann letztendlich, welche Elf da aufs Feld geschickt wird. Defensiv gerade grundsätzlich mit Problemen, aber auch personell. Der Kapitän Jeff Trovelo noch lange verletzt. Chris Matsima noch lange verletzt. Jetzt haben sie Keitel dazu geholt, haben jetzt noch Arthur Chavez von Hoffenheim dazu geholt. Also ein bisschen Auswahl gibt's. Und ich bin dann sehr gespannt, ob auch Ribeiro, den sie von Sporting geliehen haben, ob der vielleicht ein paar Minuten schon mal bekommt. Ja, weil das ist einer, der sie tatsächlich da aus dem Abstiegskampf, glaube ich, auch rausschießen kann, potenziell vielleicht zusammen mit Michael Gregoritsch, seinem Sturmpartner dann. Schauen wir uns an. Ansonsten, ich habe dich vorher schon gefragt, du warst noch nicht in Eindhoven, ne? Ich darf eben nächste Woche da vor Ort sein, aber du kannst vielleicht so ein bisschen erklären, du warst mit Sicherheit schon in den Niederlanden, beziehungsweise weiß ich auch, schon in dem einen oder anderen Stadion und da spielen die Fans schon noch eine relativ große Rolle mitunter, ne?
Ja, ich war Privatmann in Rotterdam, habe dann meinen Freund Johann Broren besucht und dann eben auch, als die Bayern dort gespielt haben in Rotterdam, Amsterdam war ich auch. Also ja, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Ja, die Holländer transportieren da schon eine energetische Stimmung in die Stadien rein. Aber nichts, was die Bayern jetzt, die Spieler an sich irgendwie schocken könnte oder belasten könnte. Die waren in sämtlichen europäischen oder darüber hinaus Stadien der Welt schon unterwegs, kennen es, in fremde Stadien einzulaufen, wo du dann eben halt auch explosivere Fans hast. Deswegen klar, für eine Heimmannschaft ist das ein Faktor, ja, wenn du da getragen wirst von den eigenen Fans. Aber ich sage jetzt nicht, dass die Bayern da in Ehrfurcht erstarren und sagen, oh, jetzt fahren wir nach Eindhoven, da haben wir holländische Fans. Völlig Wumpe. Gehen als Favoriten das Spiel rein und wollen da diesen zweiten Platz festigen in der Champions League.
Und im Zweifel freuen sie sich auch, dass die Anreise relativ entspannt ist, von München aus, ich glaube so anderthalb Stunden Flugzeit, wenn überhaupt. Ja, also relativ kurze Anreise. Gucken wir uns an, melden uns dann wahrscheinlich, denke ich, genau in einer Woche wieder, eben am Donnerstag nach diesem Spiel. Schauen wir mal, wie wir es logistisch genau da machen mit Podcast. Entweder noch morgens vorm Abflug oder dann irgendwann im Laufe des Nachmittags. Tom, vielen Dank. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Donnerstag und an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und dann eben bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.